Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite housetoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite housetoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 3. Februar 2024, gleich dem 14. Bahman 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt ein Sonderbeitrag anlässlich der Fahrtdekade. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Das Töten von Kindern im Gazastreifen«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran tadelt Westen wegen Kürzung der Mittel für UNRWA. Außenminister Amir Abdullahian spricht mit Hania über aktuelle Lage in Gaza. Und US-Justizministerium bestätigt Diebstahl von 500.000 Barrel iranischen Öls. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran tadelt Westen wegen Kürzung der Mittel für UNRWA. Iran hat erneut den bitteren Schritt einiger westlicher Länder verurteilt, die Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina, UNRWA, auszusetzen. In einem Beitrag auf seinem X-Konto am Freitag schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani, es sei eine schmerzhafte Ironie, dass diese Länder ihre Hilfe für das UNRWA aufgrund unbegründeter Anschuldigungen eines Regimes gekürzt hätten, das weiterhin des Völkermords in Gaza beschuldigt wird. Er sagte, das erwachte Gewissen der Welt werde die Entscheidung dieser Länder beurteilen, die zu einer Zeit getroffen wurde, in der die Palästinenser schwierige Umstände durchmachen. Die unbewiesene Behauptung des israelischen Regimes, wonach einige der UNRWA-Mitarbeiter an der Operation Al-Aqsa-Sturm der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren, veranlasste einige Länder, ihre Hilfe für UNRWA auszusetzen. Seitdem hat das israelische Regime fast 27.000 Menschen in Gaza getötet und Verwüstungen im Gazastreifen angerichtet. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, das israelische Regime verhindere die Lieferung humanitärer Hilfe an das palästinensische Volk, was im Widerspruch zu einer Resolution des UN-Sicherheitsrates und dem Zwischenurteil des Internationalen Gerichtshofs IGH stehe. Er kritisierte auch den mangelnden Willen einiger Länder, die diplomatischen Beziehungen mit dem israelischen Regime einzuschränken. Einige dieser Länder leisteten dem Regime sogar militärische Hilfe, sagte der iranische Sprecher. Außenminister Amir Abdullahian spricht mit Haniyeh über aktuelle Lage in Gaza. Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, und der Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniyeh, haben am Donnerstagabend Bei einem Telefonat über die neuesten Entwicklungen in den Palästinensergebieten im Zusammenhang mit der israelischen Aggression gegen Gaza gesprochen. Bei diesem Telefongespräch verwies Amir Abdullahian auf seine jüngste Kontakte und Treffen mit Vertretern anderer Länder und internationaler Organisationen und bezeichnete die sofortige Einstellung der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Obdachlosen in Gaza als den Schlüssel zur Schaffung von Stabilität und Frieden in der gesamten Region. Dabei lobte der Außenminister der Islamischen Republik Iran den Widerstand des palästinensischen Volkes in den vergangenen 4 Monaten und sagte, dass nur das palästinensische Volk als ursprüngliche Eigentümer dieses Landes das Recht habe, über sein Schicksal und seine Zukunft zu entscheiden und keine Partei ihm seinen Willen und seine politischen Pläne aufzwingen könne. Bei diesem Telefonat informierte Haniyeh den iranischen Außenminister über die aktuelle Lage in den Palästinensergebieten, über den beispielhaften Widerstand des palästinensischen Volkes und der palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen und im Westjordanland sowie über Pläne und Initiativen zur Beendigung der Verbrechen des zionistischen Regimes und zum Austausch von Gefangenen und unterstrich, dass die Widerstandsgruppen unter Beibehaltung ihrer Einheit und ihres Zusammenhalts den vorgeschlagenen Initiativen nur dann Aufmerksamkeit schenken, wenn sie den höchsten Interessen der palästinensischen Nation dienen. Der iranische Außenminister erörterte bei einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell auch die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Europäischen Union sowie regionale und internationale Entwicklungen. Bei einem weiteren Telefonat am Donnerstagabend sprach und tauschte Amir Abdullahian mit dem ägyptischen Außenminister Sami Shoukry seine Meinungen über die bilateralen Beziehungen und Entwicklungen in der Region aus, wobei der Schwerpunkt auf dem Gaza-Krieg lag. US-Justizministerium bestätigt Diebstahl von 500.000 Barrel iranischen Öls. Das US-Justizministerium hat in einer am Freitag abgegebenen Erklärung bekannt gegeben, dass es mehr als 500.000 Barrel iranischen Öls beschlagnahmt und damit Seepiraterie und Öldiebstahl durch seine Streitkräfte bestätigt hat. Laut einem Bericht von Associated Press vom Freitagabend kündigte das US-Justizministerium zu den Anklagen gegen Käufer iranischen Rohöls in China, Russland und Syrien an. Laut Associated Press bezeichneten US-Verantwortliche die Aktionen, die in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen den USA und Iran stattfinden, als Teil einer umfassenderen Anstrengung, die Finanzhilfe für das iranische Militär zu unterbrechen. Dazu teilte der FBI-Direktor Christopher Wray in einer Erklärung mit: Iran stellt eine ständige Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar. Das FBI wird sich für die Durchsetzung der US-Sanktionen gegen Iran einsetzen. Laut Associated Press beläuft sich der Wert von 500.000 Barrel beschlagnahmten Rohöl auf 25 Millionen Dollar. Verärgert über die Ölverkäufe Irans, forderte eine Gruppe von 18 US-Senatoren Biden auf, die Ölsanktionen gegen Iran zu verschärfen. USA verhängen Sanktionen gegen 6 Personen und 5 Organisationen wegen Verbindungen zu Iran. Das US-Finanzministerium hat 6 Personen und 5 Organisationen wegen Verbindungen zu Iran auf die Sanktionsliste gesetzt. Dazu teilte das US-Finanzministerium in einer Erklärung am Freitag mit: Es hat Sanktionen gegen 5 Unternehmen mit Sitz in Iran und Hongkong verhängt, die Materialien und Technologie für Programme für ballistische Raketen und Drohnen liefern und iranische Waren an chinesische Unternehmen verkaufen. Das US-Finanzministerium behauptete, 6 Beamte des Cyber-Electronic-Kommandos der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, wegen Cyberaktivitäten gegen wichtige Infrastruktur in den USA und anderen Regionen mit Sanktionen belegt zu haben. US-Luftwaffe greift Syrien und den Irak mit B-1B-Bombern an. Angaben von US-Verantwortlichen zufolge haben Flugzeuge der Luftwaffe dieses Landes, darunter B-1B-Bomber, mehr als 30 Minuten lang 3 Ziele im Irak und 4 Ziele in Syrien mit 125 Lenkraketen bombardiert. Das Zentralkommando der Vereinigten Staaten, CENTCOM, gab am Freitagabend Ortszeit mit der Veröffentlichung einer Erklärung bekannt. Um 16 Uhr führten die Streitkräfte des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten, CENTCOM, Luftangriffe im Irak und in Syrien durch. Aus der Luft seien unter anderem Kommandozentralen, Geheimdienststandorte und Waffenlager der Milizen beschossen worden, teilte das CENTCOM mit. Bei den Luftangriffen sei Präzisionsmunition zum Einsatz gekommen. Bei dem US-Angriff auf Al-Qaim und die Region Arkashat im Westen des Irak wurden 3 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Auch der US-Luftangriff auf Ostsyrien und die Städte Al-Mayadin und Al-Bukamal forderte 10 Tote und 18 Verletzte. Der Sprecher des Nationalen US-Sicherheitsrates John Kirby sagte, die Ziele seien sorgfältig ausgewählt worden, um zivile Opfer zu vermeiden und beruhten auf klaren, unwiderlegbaren Beweisen, dass die Ziele mit Angriffen auf US-Personal in der Region in Verbindung stünden. US-Vergeltungsschläge. Irak nennt US-Angriffe eine Verletzung seiner Souveränität. Der Sprecher der irakischen Streitkräfte Yahya Rasool hat am frühen Samstag den US-Angriff auf den Westen seines Landes bestätigt und erklärt, diese Angriffe seien eine Verletzung der Souveränität und eine Schwächung der Bemühungen der Regierung von Bagdad, Stabilität im Land zu schaffen. Die Stadt Al-Qaim und Grenzgebiete im Irak und in Syrien seien von US-Kampfjets bombardiert worden, sagte Rasool. Er fügte hinzu, dieser Angriff würde zu einer Zeit durchgeführt, in der der Irak versuchte, die Stabilität der Region zu gewährleisten. Laut Rasool wurden die Auswirkungen dieser Angriffe auf die Sicherheit und Stabilität des Irak und der Region sehr schwerwiegend sein. Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff in Jordanien in der Nähe der syrischen Grenze erstmals 3 US-Soldaten getötet worden. Rund 40 weitere Soldaten waren verletzt worden. US-Präsident Biden machte Kräfte des islamischen Widerstands im Irak für die Angriffe verantwortlich. US-Präsident Joe Biden gab am Samstagmorgen zu den Angriffen seines Landes auf Orte in Syrien und im Irak an, diese Angriffe werden weitergehen. Zur Rechtfertigung dieser Angriffe behauptete Biden, USA strebten keinen Krieg in Westasien oder anderswo auf der Welt an. Außenminister Frankreichs und der USA reisen in die Nahostregion. Angaben des französischen Außenministeriums vom Freitag zufolge wird der französische Außenminister Stéphane Séjourné am Sonntag in den Nahen Osten reisen, um Nachkriegspläne für Gaza zu besprechen. Wie Reuters am Freitagabend unter Berufung auf den Vizesprecher des französischen Außenministeriums Christophe Lemoyne berichtete, plant Séjourné Ägypten, Jordanien, Israel, das Westjordanland und den Libanon zu besuchen und in diesen Gebieten Gespräche über mögliche Pläne für Gaza nach Kriegsende zu führen. Séjourné werde Gespräche mit seinen regionalen Amtskollegen, insbesondere den israelischen und palästinensischen Amtskollegen, führen, um herauszufinden, wie die politische Vision in der Region wieder aufgenommen werden könne, sagte der stellvertretende Sprecher des französischen Außenministeriums am Freitag vor Reportern. Lemoyne fügte hinzu, diese Reise umfasse auch Bemühungen, die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon abzubauen. Das US-Außenministerium gab in einer Erklärung am Freitag auch bekannt, dass US-Außenministerium Antony Blinken am Sonntag seine Reise in den Nahen Osten antreten werde, seine 6. Ausreise in den seit Beginn des israelischen Angriffs auf Gaza. Nach Angaben des US-Außenministeriums wird Blinken seine 5-tägige Reise am Sonntag in Saudi-Arabien beginnen und anschließend Ägypten, Katar, Israel und das Westjordanland besuchen. Blinken setzt seine diplomatischen Bemühungen fort, um eine Einigung zu erzielen, die die Freilassung aller verbleibenden Geiseln garantiert und die Fortsetzung der Lieferungen und eine verstärkte humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen, hieß es in der Erklärung weiter. Borrell, EU-Mission im Roten Meer wird rein defensiv sein. Die Europäische Union plane eine rein defensive Mission, um Handelsschiffe vor Angriffen der Houthis, Ansarullah, im Roten Meer zu schützen, hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag gesagt. Borrell sagte auf dem dritten EU-Pazifik-Ministergipfel in Brüssel, eine Störung des freien Schiffsverkehrs hat Konsequenzen, die über wirtschaftliche Verluste hinausgehen. Es geht nicht nur um Geld oder Zeit, es geht auch um Frieden und Stabilität. Borrell sagte, deshalb arbeiten wir aktiv mit unseren internationalen Partnern daran, um die maritime Sicherheit im Roten Meer wiederherzustellen. Borrell betonte jedoch, dass sich die Mission von der von den USA geführten Operation unterscheide, zu der auch Angriffe gegen Houthi-Ziele im Jemen gehörten. Der EU-Außenbeauftragte erklärte, unser Ziel besteht nicht darin, anzugreifen, sondern nur zu verteidigen. Er fügte hinzu, diese Mission werde auf See erfolgen und keine Operation an Land durchführen. Seit Beginn der Militärangriffe des israelischen Regimes gegen die Bevölkerung von Gaza hat die jemenitische Armee zur Unterstützung des Widerstands der palästinensischen Nation mehrere israelische Schiffe oder Schiffe mit Kurs auf Israel im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab ins Visier genommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um minus 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 2, Mashhad minus 1, Isfahan 1, Shiraz 3 und Bandarabos 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein Sonderbeitrag anlässlich der Fahrstrikade. Sie hören den zweiten Teil dieses Beitrags.
Siegesdekade der Islamischen Revolution.
Die Islamische Revolution und das islamische Regierungssystem haben eine neue Perspektive in der politischen Welt eröffnet. Der französische Philosoph Michel Foucault sagt, das islamische Regierungssystem war ein Weg, um die spirituellen Aspekte in das politische Leben einzubringen. Die westlichen Denker waren über die islamische Revolution im Iran erstaunt, was eigentlich nicht wundert, denn jahrhundertelang galt die Trennung von Religion und Politik als allgemein gültiges Dogma im Westen. Auch in der islamischen Welt war nach dem Untergang der islamischen Zivilisationsära der Gedanke unter den Religionsgelehrten aufgekommen, dass politische Tätigkeiten die Religion verderben. Der Gedanke von der Trennung zwischen Religion und Politik liegt in zwei Dingen begründet. Es kann sein, dass einige meinen, dass die Religion nicht die Mittel und den Inhalt besitzt, welche in der Politik benötigt werden. Imam Khomeini Rahmatullah Alai schreibt an die Adresse dieser Meinungsvertreter in seinem Testament: Der Heilige Koran und die Vorgehensweise des Gesandten Gottes besitzen mehr Verordnungen in Bezug auf Regierung und Staatskunst als über jeden anderen Bereich. Noch wichtiger ist, dass viele der scheinbar nur auf Gott dienen bezogenen Gebote im Islam in Wahrheit auch politische Aspekte haben, deren Missachtung verantwortlich ist für die gegenwärtigen Leiden der muslimischen Welt. Einige andere sind zwar der Überzeugung, dass die Religion vollkommen ist, aber sie sind der Ansicht, dass man nicht die Religion durch politische Tätigkeiten beschmutzen darf, weil die Welt der Politik verschmutzt mit Lüge und Betrug und Unrecht ist. Imam Khomeini bezeichnet auch diese zweite Denkweise als ein großes Dilemma für die islamische Welt und erklärt, dass es sich bei deren Verbreitung um eine große Intrige seitens der Feinde des Islams handelt, die auf diese Weise ihre Kolonialmacht in den Gebieten der islamischen Welt ausdehnen. Politik soll in Wirklichkeit die Verwaltung der Angelegenheiten einer Gesellschaft in einer Weise bedeuten, dass das materielle und immaterielle Wohl dieser Gesellschaft gewährleistet ist. Imam Khomeini hat durch Befolgung des Beispiels des erhabenen Propheten Salawatullah alaih die Ausübung von Politik in diesem Sinne als Entsprechung der Religiosität betrachtet. Er hat gesagt, dass Religiosität keinen Sinn ergibt, wenn nichts für die Geltendmachung der göttlichen Gebote unternommen wird. Als Imam Khomeini seine Revolution im Namen Gottes begonnen hatte, wurde aufgrund der in der religiösen Gesellschaft herrschenden Atmosphäre die Einmischung in die Politik so sehr verworfen, dass ein politisch engagierter Geistlicher als nicht religiöse Person verstanden wurde. Aber für Imam Khomeini war das Schweigen gegenüber der Unterdrückung und dem Verrat des Schah-Regimes eine Komplizenschaft bei dessen Verbrechen. Als erstes hat er versucht, das Regime selber zu einer Verhaltensänderung zu veranlassen. Als dann nach einiger Zeit das allgemeine Bewusstsein und der Wille der Bevölkerung eine höhere Stufe erreicht hatten und sie religiös motiviert war, begann er eine neue Phase seines Kampfes mit dem Ziel, die Regierung zu ändern, denn es bestand keine Hoffnung auf die Reform dieser Monarchie. Imam Khomeini war der Vater einer Revolution, die die Einstellung zum Islam ändern und ihre Wirkung auf die internationalen Gleichungen der Hegemonieordnung demonstrieren konnte. Imam Khomeini hat aufgrund der religiösen Lehren die Bevölkerung über das religions- und menschenfeindliche Vorgehen des fremdabhängigen Pahlavi-Regimes und der Verbrechen der Großmächte in der islamischen Welt aufgeklärt. Er rückte die Rettung des Islams und der Muslime in den Mittelpunkt seiner Aufklärung. Sein Aufruf lautet: Ihr Muslime in allen Teilen der Welt, erhebt euch! Ihr Religionsgelehrten in der islamischen Welt, eilt dem Islam und den muslimischen Ländern und Muslimen zu Hilfe! Ihr sollt wo auch immer, wie die iranische Nation und ihre Regierung und die Gelehrten und Persönlichkeiten dieser Staatsordnung, die Unterdrücker aus West und Ost abweisen und ihre angeblichen Experten und Militärberater, die das Öl an sich reißen, aus dem Land vertreiben. Wie die tapferen Kämpfer des Irans solltet ihr den Märtyrertod der Schmach vorziehen und die Ehre des Islams und der Menschlichkeit, den Vorzug geben, gegenüber einem vergänglichen, niedrigen und beschmähenden Leben in Bequemlichkeit und Vergnügungen. Ihr solltet sie auf dem Schauplatz des politischen und militärischen Kampfes besiegen und euch nicht vor ihrem Propagandalärm fürchten, denn Gott, der Höchsterhabene, ist mit euch.
Imam Khomeini stellte einen islamischen und auf dem Koran beruhenden Plan für die Errichtung einer auf der Religion basierenden Regierung auf. Imam Khomeinis Blick auf die Religion war allseitig und er warnte vor einer unvollständigen Sichtweise auf den Islam und sah dahinter auch eine Verschwörung der Fremden stehen. Er empfahl den Religionsgelehrten, dass sie über den Nutzen der Gesetze des Islams für die Gesellschaft aufklären und ihre Aktivitäten verbessern sollen, machte ihnen mutig und sagte: Stellt den Menschen den Islam richtig vor, damit die Jugend nicht denkt, dass die Geistlichen sich nicht für die Politik interessieren und die Religiosität von der Politik getrennt werden muss. Dass dies so sei und dass die islamischen Gelehrten sich nicht in die Angelegenheiten der Gesellschaft und Politik einmischen sollen, haben die Imperialisten und diejenigen, die keine Religion haben, gesagt und verbreitet. Imam Khomeini hat also den politischen Islam, der nichts anders ist als der wahre Islam selber, hervorgehoben und ihn als Gegenteil zu dem Islam nach amerikanischem Geschmack bezeichnet. Ein Islam nach amerikanischem Geschmack verhält sich gegenüber Unrecht und Ungerechtigkeit und Imperialismus passiv. Die arroganten Mächten haben nichts gegen einen solchen passiven Islam einzuwenden, denn Anhänger eines solchen passiven Religion nehmen keinen sonderlichen Einfluss auf die Ereignisse auf der Welt und ihr eigenes Schicksal. Aber Imam Khomeini hat hervorgehoben, dass eine islamische Regierung gegründet werden und es muss verhindert werden, dass die arroganten Herrenmächte dem Wohl und Schicksal der Muslime schaden. Er sagte: Dass der Islam die Religion von Menschen ist, die sich für die Sache Gottes einsetzen und nach Recht und Gerechtigkeit streben. Er weiter: Der Islam ist die Religion derer, die Freiheit und Unabhängigkeit wollen. Es ist die Schule der Kämpfer gegen den Imperialismus. Aber sie, die Imperialisten, haben den Islam anders dargestellt. Sie haben propagiert, dass er keine Religion für die Gesellschaft und für das Leben ist, kein Regelwerk und keine Gesetze für die Gesellschaft habe, nichts über die Regierung und die Regierungsgesetze gesagt hätte. Mit dieser Propaganda wollen sie dem Islam die revolutionäre und beliebende Natur wegnehmen und verhindern, dass die Muslime sich anstrengen und etwas unternehmen. Der Sieg der Islamischen Revolution unter Anführung von Imam Khomeini im Iran und die Gründung der Islamischen Republik war ein Wendepunkt in der Geschichte der islamischen Welt. Der Widerstand, den der islamische Iran gegenüber alle Verschwörungen zeigte und seine Erfolge in den Bereichen der Wissenschaft, Kultur und Politik, haben die Gläubigen und Unterdrückten auf der Welt mit Hoffnung erfüllt. Nach dem Sieg wuchs die Erweckungswelle in den islamischen Ländern und wir waren in den letzten Jahren Zeuge davon, dass die anderen Muslime nicht mehr bereit sind, die westabhängigen Regierungen zu dulden und eine Rückkehr zum wahren Islam und zu ihrer wahren Identität wollen. Auch wenn die arroganten Mächte wie die USA alle möglichen Heimtücken einsetzen, um diese islamische Erweckungsbewegung auf die falsche Bahn zu bringen oder zu zerschlagen, so lässt sie sich, wie Ayatollah Khamenei, heutiges Oberhaupt der Islamischen Revolution Iran, versichert, niemals vernichten.
Thank you.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Bejorde Razme Bachmann. Gesungen wird es von Reza Shemirani. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Das Töten von Kindern im Gazastreifen.
In den letzten 76 Jahren hat das illegale israelische Regime mit seiner rassistischen Politik und seinem Massenmord nicht nur lebende Palästinenser, insbesondere Kinder, ins Visier genommen, sondern sogar die Leichen von Palästinensern, die seit mehreren Jahrzehnten nicht von seinen brutalen Maßnahmen verschont geblieben. Nach 3 Monaten seit Beginn der zerstörerischen Angriffe des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen ist dieses Gebiet zum größten Kinderschlachthof der Welt geworden. Jeden Tag sterben hunderte Kinder durch amerikanische Kampfflugzeuge und Bomben. Über 20.000 Menschen sind in dieser Zeit getötet worden, die Hälfte davon Kinder. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens sind auch noch tausende Palästinenser unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben. Bei einem ihrer großen Verbrechen am Heiligabend töteten die Zionisten 100 Kinder. Seit der Erklärung der Rechte des Kindes 1959 sind mehrere Jahrzehnte vergangen. Und alle Unterzeichnerländer, mit Ausnahme der USA, die sich immer noch weigern, sie zu unterzeichnen, haben Verantwortung übernommen und sich verpflichtet, ihr Bestes zu tun, um die Rechte und das Leben von Kindern zu schützen, besonders in Kriegen. Gemäß dieser Erklärung sollten Kinder, egal wo sie sich auf der Welt befinden, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Religion und Sprache, in Konflikten und Kriegen völlig sicher sein und in Unterkünften unter der Aufsicht der Vereinten Nationen und ihrer Tochterorganisationen betreut werden. Aber in den Augen derjenigen, die behaupten, die Rechte der Kinder zu verteidigen, sind palästinensische Kinder anscheinend Tiere, wie die Führer des zionistischen Regimes behaupten. Die israelischen Militärs sind nicht in der Lage, sich direkt palästinensischen Kämpfern entgegenzustellen. Daher versuchen sie, den palästinensischen Widerstand zu brechen, indem sie Kinder und Frauen töten. 3 Monate sind seit dem Beginn der verheerenden zionistischen Angriffe auf den Gazastreifen vergangen. Und der Ministerpräsident des israelischen Regimes konnte seine ursprünglichen Ziele nicht erreichen. Aus diesem Grund tötet die israelische Armee weiterhin mit größerer Intensität palästinensische Frauen und Kinder. Die USA und die europäischen Regierungen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen, unterstützen den Völkermord an den Palästinensern, indem sie zu den Verbrechen des zionistischen Regimes schweigen und weiterhin finanzielle und militärische Hilfe leisten, indem sie die Sitzungen des Sicherheitsrates zum Scheitern bringen und gegen die Resolutionsentwürfe zur Beendigung des Krieges Vetos einlegen. Derweil verschonen die Israelis nicht einmal palästinensische Leichen. Die israelischen Verbrechen gegen Palästinenser sind von unterschiedlichster Art und jedes einzelne davon erfordert ernsthafte Aufmerksamkeit und unabhängige Untersuchungen. In den letzten 76 Jahren hat das illegale israelische Regime mit seiner rassistischen Politik und seinem Massenmord nicht nur lebende Palästinenser ins Visier genommen, sondern auch die Leichen von Palästinensern über mehrere Jahrzehnte hinweg nicht von brutalen Maßnahmen verschont. Das Stehlen und Entführen von Leichen oder die gezielte Nutzung ihrer Körperteile ist zu einer gängigen Praxis des israelischen Regimes geworden. Mit anderen Worten, neben den anhaltenden Massakern und dem Völkermord an Palästinensern durch dieses Regime und deren Vertreibung aus ihrem Land, gehören auch die Entführung von Leichen und der Diebstahl von Körperteilen von Palästinensern zu seinen aktuellen Praktiken bei der Bevölkerung von Gaza. Jamal Nazal, der Sprecher der Fatah-Bewegung, sagte als Reaktion auf die ägyptische Untersuchung des Diebstahls von Körperteilen von Gaza-Märtyrern durch das zionistische Regime, 10.000 Palästinenser werden unter den Trümmern im Gazastreifen vermisst, deren Schicksal noch unbekannt ist. Es gibt viele Verdachtsmomente hinsichtlich der Kriegsverbrechen des Besatzerregimes. Am Freitag, dem 29. Dezember, veröffentlichte die ägyptische Zeitung Yom 7 eine Untersuchung und schrieb, das zionistische Regime stiehlt die Körperteile und die Haut palästinensischer Märtyrer, die es lange Zeit bei sich behalten hat. Dr. Marwan Al-Hams, Direktor des Märtyrerkrankenhauses Mohammed Yusuf an-Najjar in Rafah, machte bekannt, die israelische Besatzerarmee hat Körperteile der palästinensischen Märtyrer gestohlen, die sie am 26. Dezember übergeben hat. Er betonte, die zionistische Armee schickte eine Lastwagenladung mit Leichen palästinensischer Märtyrer, die von ihr festgehalten worden waren. Die Leichen und Leichenteile befinden sich in blauen Säcken und sie haben alle keine Organe und sind voller Sand. Einer der ersten Berichte über den Diebstahl von Organen palästinensischer Märtyrer durch die Zionisten veröffentlichte der unabhängige schwedische Journalist Donald Boström am 26. August 2009 in der Zeitung Aftonbladet unter dem Titel »Sie stehlen die Körperteile unserer Söhne«. In seinem Bericht erwähnt er den Start einer großen Kampagne im Sommer 1992 durch den damaligen Gesundheitsminister Ehud Olmert bezüglich des Mangels an Spenderorganen und der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage mit dem Ziel einer öffentlichen Registrierung für eine Organspende nach dem Tod. Er schreibt, während die Kampagne lief, verschwanden viele junge palästinensische Männer aus Dörfern im Westjordanland und im Gazastreifen, und nach 5 Tagen übergaben israelische Soldaten deren Leichen mit tiefen Schnittwunden an ihre Familien. Um die Behauptungen von UN-Mitarbeitern über den Diebstahl von Körperteilen von Palästinensern durch die Israelis zu untersuchen, findet er in Interviews mit palästinensischen Familien heraus, dass die Körperteile der jungen Menschen aus ihren Körpern entfernt wurden, bevor sie getötet wurden. Munir al-Bush, der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums, sagte am 18. November 2023 gegenüber Al Jazeera, dass israelische Militärs 130 Leichen aus dem Ashifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens und 15 Leichen aus einem Massengrab entfernt hätten. Diese Leichen galten einige Zeit als vermisst, dann wurden einige von ihnen zurückgebracht. Im jüngsten Fall gab das Medienbüro der Gaza-Regierung am 27. Dezember 2023 bekannt, dass die Besatzertruppen die verstümmelten Leichen von 80 Märtyrern übergeben hätten, nachdem sie ihre Organe entfernt hatten, ohne ihre Namen oder die Namen der Orte zu nennen, an denen diese Märtyrer gestohlen wurden. Gleichzeitig haben Ärzte in Gaza das Fehlen von Gehirnschnecke, Augenhornhaut und lebenswichtigen Organen wie Leber, Nieren und Herz bei den gefundenen Leichen gemeldet. Das zionistische Regime scheut kein Verbrechen an den Palästinensern, um deren heldenhaften Widerstand zu brechen. Zu den Verbrechen dieses Regimes in den vergangenen 3 Monaten in Gaza gehören die Tötung von Kindern und Frauen, die Respektlosigkeit gegenüber den Körpern der Palästinenser und der Diebstahl ihrer Körperteile sowie die Zerstörung aller Infrastrukturen in Gaza. Das Wall Street Journal betonte in einem Bericht, der Krieg im Gazastreifen führt zu Zerstörungen, deren Ausmaß mit dem verheerendsten Stadtkrieg der modernen Geschichte vergleichbar ist. Weiter heißt es in dieser Zeitung, Israel hat bis Mitte Dezember mehr als 29.000 Bomben, Munition und Kugeln auf Gaza abgeworfen. Fast 70% der 439.000 Häuser in Gaza und etwa die Hälfte der Gebäude in der Gegend wurden beschädigt oder vollständig zerstört. Diese Bombenangriffe haben auch byzantinische Kirchen und alte Moscheen, Fabriken, Wohnhäuser, Einkaufszentren und Luxushotels, Theater und Schulen beschädigt. Ein Großteil der Wasser-, Strom-, Kommunikations- und Gesundheitsinfrastruktur, die Gaza am Laufen gehalten hat, ist nicht mehr zu reparieren. Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, sagte, was Israel den Palästinensern, insbesondere den Menschen in Gaza, antut, ist die Barbarei des Jahrhunderts. Inmitten des Schweigens der Regierungen, die sich auf Humanität und Menschenrechte berufen, sowie internationaler religiöser Institutionen, insbesondere des Vatikans, gibt es freimütige Menschen, die dieses Schweigen und die Untätigkeit gegenüber den Verbrechen des zionistischen Regimes in Frage stellen. Pastor Mutner Isaac, der Leiter der Weihnachtskirche in Bethlehem im besetzten Westjordanland, kritisierte während des Weihnachtsgottesdienstes die Heuchelei und den Rassismus der westlichen Welt und sagte, Gaza sei zum moralischen Kompass der Welt geworden. Die Heuchelei und der Rassismus der westlichen Welt sind entsetzlich, sagte er. Pastor Isaac begann seine Ansprache an Weihnachten mit den Worten, Jesus liegt unter den Trümmern, und fügte hinzu, wir sind wütend und verletzt, und wir trauern, anstatt uns über Weihnachten zu freuen. Der palästinensische Priester stellte fest, dass in Gaza mehr als 20.000 Menschen getötet wurden, Tausende von ihnen noch immer unter den Trümmern liegen und fast 9.000 Kinder auf brutalste Weise getötet wurden. Er erwähnte auch, dass 1,9 Millionen Menschen vertrieben und Hunderttausende Häuser zerstört wurden. Er ging auf das Schweigen des Vatikans zu diesen Verbrechen ein und sagte, »Wir sind empört über die Komplizenschaft der katholischen Kirche.« Es sollte klar sein, dass Schweigen Mittäterschaft bei Straftaten bedeute und leere Friedensrufe ohne Waffenstillstand und ein Ende der Besatzung sowie oberflächliche Sympathiebekundungen ohne direkte Taten alle im Rahmen der Mittäterschaft an den Verbrechen gewertet würden, ergänzte er. Pfarrer Isaac fuhr fort, meine Botschaft lautet also, heute ist Gaza zum moralischen Kompass der Welt geworden. Schon vor dem 7. Oktober war Gaza eine Hülle und die Welt schwieg. Wir sollten jetzt nicht von dieser Stille überrascht sein. Wenn das, was in Gaza passiert, euch nicht in Panik versetzt, wenn euer Körper nicht zittert, stimmt etwas mit eurer Menschlichkeit nicht. Am Ende seiner leidenschaftlichen Ansprache sagte Pastor Mutner Isaac, trotz des gewaltigen Schlags, den die Palästinenser erlitten haben, werden wir uns erholen. Wir werden uns erheben. Wir werden uns wieder aus der Zerstörung erheben, wie wir es als Palästinenser immer getan haben. Er dankte der anwesenden internationalen Delegation christlicher Führer und sagte, Gott hat uns durch sie mitgeteilt, dass wir nicht im Stich gelassen wurden. Wenn Jesus heute geboren worden wäre, würde er in Gaza unter den Trümmern geboren werden, hob er hervor und zeigte dabei auf eine Puppe, die in das traditionelle Palästinensertuch gehüllt in Trümmern aus Gaza lag, anstelle der traditionellen Weihnachtsdekoration. In Bethlehem wurden aufgrund der anhaltenden Gräueltaten in Gaza auch die öffentlichen Weihnachtsfeiern abgesagt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit dem Musikstück Duomi Konam, ich bete, vorgetragen von Behnam Safavi. Musik
دست شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشقایت گرفت. کی گفته منه دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغزم و بشکنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.